Ich habe euch heute was mitgebracht. Das Thema für die Predigt heute heißt Rosine oder Rebe. Rosine, ja, oder Rebe. Es gibt nachher auch was zu naschen. Für euch zum Verständnis ist wichtig, wie diese Begriffe besetzt sind für mich. Ja? Ich hasse Rosinen und ich mag Weintrauben. Ja? Also deswegen für die, die sagen, oh, Rosinen ist das Beste und Weintrauben kann ich gar nicht leiden, für die ist dieses Bild, was ich nachher bringe, schwierig. Ja? Also ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Ich habe heute euch einen Text mitgebracht aus dem Galaterbrief. Das ist auch der Text, der vorgeschlagen ist für den heutigen Sonntag. Und ich war sehr überrascht, dass die Galater waren ursprünglich Kelten. Habe ich gelesen, die Galater waren ursprünglich Kelten und diese Kelten bevölkerten einst sogar Süddeutschland. Ja, also da gab es so einen Zug dieser Kelten von über Süddeutschland und sind dann irgendwann in Kleinasien gelandet. Um diese Zeit geht es dann, wo sie in Kleinasien sind, also ein Gebiet in der heutigen Türkei. Und dieses Gebiet wurde dann später durch die Eroberung eine römische Provinz. So viel so zu der historischen Einordnung und um wen es eigentlich geht. Ich kann mir den Spruch nicht verkneifen. Also schon zu jeder Zeit, ja, war nicht Migration die Mutter aller politischen Probleme, sondern der Umgang mit Migration. Ja, und ich finde es auch schwierig, wenn man sagt, das eine hier ist das Problem. Weil was sagt man eigentlich aus dann, wenn man sagt, die Migration ist das Problem? Dann sagt man, die Leute sind das Problem, die kommen. Und wenn das eine bestimmte Gruppe ist, die man eingrenzt, ich glaube, da haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ja? Wenn wir sagen, die Flüchtlinge sind das Problem, finde ich das schwierig. Es hat eine Zeit gegeben, wo man gesagt hat, die Juden sind das Problem. Das finde ich genauso schwierig. Aber das nur nebenbei. Es gibt viel interessantere Sachen, über die wir uns heute unterhalten können. Ich lese Galater 5, Vers 25 bis 6, Vers 10. Galater 5, Vers 25 bis Kapitel 6, Vers 10. Ein heftiger Text und auch viel. Entschuldigt. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach leerem Ruhm streben, einander nicht herausfordern, noch einander beneiden. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk, und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wenn er auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheiten haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Soweit das Wort Gottes. Das Hauptthema im Galaterbrief ist, die Gnade ist dem Gesetz weit überlegen. Man kann es auch anders beschreiben oder anders zusammenfassen und die Frage stellen, reicht denn Jesus aus, um vor Gott gerecht zu sein? Reicht Jesus aus, um vor Gott gerecht zu sein? Und ich glaube, die Antwort ist schnell gefunden und wir beenden den Gottesdienst in Rekordzeit. Auf der anderen Seite ist von diesem Text, den ich euch vorgelesen habe, jeder Satz ein Hammer. Wirklich, jeder Satz ist ein Hammer. Und man könnte eigentlich zu jedem einzelnen Satz eine eigene Predigt bauen. Ihr braucht aber keine Angst haben, ja? Also auch wer mich kennt, sagt, oh, jetzt wird's schwierig. Ich habe euch eine Hilfe eingebaut, ja? Es geht schon um einige Punkte, aber ich habe euch eine Hilfe eingebaut. Ich sage nachher, irgendwann, jetzt wird es sehr wichtig. Und wenn ich sage, jetzt wird es sehr wichtig, dann ist nochmal ein guter Zeitpunkt, um von den Gedanken, die man so hat, zurückzukommen und sich auf das zu konzentrieren, was hier so passiert. Ich habe auch drei Punkte für euch. Jürgen ist heute leider nicht da, zu seiner Freude. Also die erste Frage ist, worum geht es eigentlich? Die zweite Frage ist, was sagt uns dieser Text eigentlich? Und die dritte Frage ist, worum geht es eigentlich? Rosine oder Rebe? Also das erste ist, glaube ich, kann man relativ zügig machen. Das ist auch die Absicht, dass wir da ein bisschen schneller sind. Worum geht es eigentlich? Wandeln im Geist. Ja? Also dieser Text, der so anfängt, Wandeln im Geist. Ich habe da mal so ein bisschen drüber meditiert und habe mir so gedacht, bei Wandeln, ja, da denke ich immer so an wallende Gewänder, ja, so Leute, die im Zeitlupentempo irgendwo lang gehen, ja, das ist für mich Wandeln. Und das hat aber auch irgendwie immer irgendwas Edles, ja. Also man läuft nicht oder man rennt nicht, sondern man wandelt. Also das ist so richtig, boah, das ist was Genaues. Ich denke da so, was ich direkt vor Augen habe, ist, ihr wisst, ich bin so ein Kinofan, ja, Herr der Ringe, die Elben, ja, wie die sich fortbewegen, ja. Man hat ständig das Gefühl, die laufen irgendwie langsamer, ja, weil die wirklich so, die wollen einfach das ausfüllen, ja, den Moment. Das ist also so Wandeln. Und da habe ich so gedacht, okay, also wir sollen auch wandeln im Geist. Also irgendwie so wie Königskinder, ja, so ein bisschen auch abgehoben, so ein bisschen was Besonderes. Und wandeln im Geist, also was anderes, Königskind sein, also so wie so ein geheiligtes Leben haben. Und dann sagen wir, ja, wir kommen ja auch von, bei Galater kommen wir ja auch so von Kapitel 5, Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist, ja. Und dann sagen wir, ja, auf jeden Fall, da geht es auch um Frucht und da geht es darum, was genau kommt bei rum und wie sollen wir sein, ganz einfach. Und wenn wir dann überlegen, was ist das Ziel vom Galaterbrief, ja, es geht um die Gnade, ja, dann sagen wir, irgendwo ist es schwierig, aber erstmal sagen wir, das passt für uns, ja, es geht um was Edles, es geht um Frucht. Und das ist schon der erste Teil jetzt gewesen, jetzt kommt schon der zweite Teil, was sagt uns der Text eigentlich? Und ich bin auf so ein paar Punkte gestoßen, die finde ich total spannend und da wollte ich euch einfach dran teilhaben lassen. Vers 2 steht, einer trage des anderen Last, so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Wenn das mal nicht ein Vers ist aus dem Text, den jeder auf der Pfanne hat, ja, wo man sagt, ja klar, das kennen wir, das haben wir x-mal zitiert, das haben wir auch x-mal gehört in irgendwelchen Zusammenhängen. Und ich habe den Eindruck gewonnen, ich mache da jetzt kein Dogma draus, ihr müsst das nicht denken, was ich jetzt denke, aber ich wollte dich da mitnehmen. Ich glaube, der ist manchmal falsch zitiert, dieser Vers. Ja, also, dass man diesen Vers so raushaut und dass man damit eigentlich was anderes verbindet, als wir hier finden. Häufig wird das nämlich genannt im Zusammenhang mit einander helfen und teilen. Einander helfen und teilen, ja, einer trage des anderen Last. So eine Form von christlichem Kommunismus, ja, so heiliger Kommunismus, wenn man es übertreibt. Aber ich glaube tatsächlich, dass das zu kurz greift. Weil wenn es nämlich in den Versen davor um Schuld geht, um die Schuld meines Nächsten, ja, wie kann ich die denn tragen? Wie kann ich denn die Schuld meines Nächsten tragen? Das geht doch gar nicht. Das hat doch Christus gemacht. Christus hat doch die Schuld meines Nächsten getragen. Und meine Meinung ist, Last tragen in diesem Zusammenhang hat was mit Verantwortung zu tun. Ich glaube, dass das bedeutet, einer trage des anderen Last, heißt, dass wir füreinander Verantwortung übernehmen sollen. Meine Perspektive. Ich springe zu Vers 5 und jetzt fängt es an, verrückt zu werden. Dort steht, jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben. Ja, was denn nun? Eben lesen wir noch, jeder trage des anderen Last. Und hier, zwei Verse später, lesen wir, jeder hat seine eigene Bürde zu tragen. Was ist denn nun richtig? Und ich denke, wenn ich richtig liege, wenn es wirklich um Verantwortung geht, dann kann auch tatsächlich beides richtig sein. Ja? Das eine ist, einer trage des anderen Last. Ich habe Verantwortung für meinen Nächsten. Ich habe auch Verantwortung für meinen Bruder, für meine Schwester hier in der Gemeinde. Und Verantwortung, wo ich sage, ich muss meine eigene Bürde tragen, ist meine persönliche Verantwortung vor Gott. Es gibt dort nämlich eine Bürde, die ich persönlich zu tragen habe. Und meine Verantwortung vor Gott heißt, es gibt da so einen Gegensatz. Ja? Ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen. Das habe erst gar nicht gedacht, dass das was miteinander zu tun hat. Ja, so meine Einführung. Aber es ist tatsächlich so, es gibt ja manchmal so die Meinung von uns, dass wir, gerade wenn es um uns persönlich geht, für den anderen ist das immer noch einfach zu sagen, ja, der hat Schuld oder das ist schwierig. Aber wenn es so um uns geht, dann ist das so, ich kenne das so, ja, wenn der Herr das nicht schenkt, ja, dann ist das ja sein Problem. Ja, also wenn das nicht vom Herrn kommt, ja, dann muss er ja damit klarkommen. Das ist so ein bisschen, ich weiß, das ist mein Lieblingsthema, aber so ein bisschen wie Adam und Eva. Ja, also der ist ja selbst schuld, wenn er mir so eine Frau zur Seite stellt. Und über das Schuldthema habe ich vorhin schon was gesagt. Ja, wir neigen immer dazu zu sagen, der andere ist schuld, die Migranten sind schuld, die Juden sind schuld. Ja, das sind, also bitte nicht diesen Text rausschneiden, ja, und veröffentlichen. Bitte im Kontext sehen, ja. Das ist das, da kommen wir leicht, das geht uns leicht über die Lippen, ja, da sagen wir, der andere ist schuld. Und natürlich auch Gott ist schuld. Wenn wir mal bei Adam und Eva bei diesem Beispiel bleiben, Gott ist schuld, weil er hat mir ja diese Eva gegeben. Ja, wo kommt sie denn her, die Eva? Aus Adams Fleisch. Das ist sein Fleisch. Ja, also das zum Thema die eigene Bürde tragen, selbst Verantwortung übernehmen. Verantwortung heißt nämlich tatsächlich, und da bin ich bei dir, Matthias, ich kenne diese Motivationsbücher auch, ja, habe die auch alle gelesen und das ist total spannend. Da gibt es einen Punkt, den finde ich also krass treffend, also auch im christlich-biblischen Kontext. Und das ist eine Aussage, wo gesagt wird, wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Das ist so ein Spruch. Wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Möglichkeit, etwas daran zu ändern. Und das ist so ein Punkt, ganz oft übernehmen wir nicht Verantwortung, ja? Sondern sagen, die Schuld hat wer anders ist schuld. Und damit sagen wir, ich kann ja nichts dafür, ja? Die anderen sind schuld. Aber es geht viel häufiger geht's darum, was ist meine Verantwortung, was habe ich zu tun, was soll ich tun und wie sieht meine Bürde aus vor Gott. Ja? Komm später nochmal auf einen anderen Punkt dazu. Vers 3 und 4, ich greife mal so ein paar Sachen immer raus. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er für sich selbst den Ruhm haben und nicht für einen anderen. Ich bin da hängen geblieben und habe mich gefragt, wie passt denn das, wo doch eigentlich wir verstehen, der Ruhm soll doch für den Herrn sein und nicht für uns. Wie passt das zusammen? Wie haut das zusammen? Und ganz am Anfang von dem Text, da wird auch von leerem Ruhm gesprochen. Ja? Und warum soll es jetzt auch auf einmal um meinen Ruhm gehen, wenn es doch direkt heißt, betrüg dich nicht selbst. Ja? Betrüg dich nicht selbst damit, dass du meinst, etwas zu sein, was du gar nicht bist. Und was sind wir denn? Was sind wir denn ohne den Geist? Wie viel Ruhm können wir denn haben ohne den Geist? Und uns hilft vielleicht ein bisschen, das ist jedenfalls mein Verständnis davon, der Blick in die Elberfelder Übersetzung. Dort wird nämlich davon gesprochen, der Blick auf. Ja, also das, was ich gelesen habe, ist Schlachter. Jeder prüfe sein eigenes Werk. Und bei Elberfelder wird gesagt, der Blick auf das Werk des anderen. Ja, der Blick auf das eigene Werk und auf das Werk des anderen. Und da bin ich auf was gestoßen und habe gedacht, guck mal. Die Frage ist ja, wann habe ich im Blick auf das Werk eines anderen Ruhm? Wann habe ich da Ruhm? Wenn ich höher stehe als der andere. Oder wenn ich denke, höher zu stehen. Wenn ich auf das Werk des anderen herunterschaue. Und was auch drin steckt, ein paar Verse davor, ist das Thema, wie geht es mir denn, wenn ich zu wem anders hochgucken muss? Wie geht es mir damit? Da spielt nämlich Neid eine Rolle. Und das ist tatsächlich, glaube ich, wirklich so ein vertikales Kräfteverhältnis, ja? Ich will es mal Vertikale des Teufels nennen, aus Ruhm und Neid. Ja? Also aus Stolz und Neid. Dass wir ganz oft dieses Problem haben und sagen, boah, also das, was ich heute gemacht habe, das ist doch einfach mal 10 Klassen besser als das, was du gemacht hast. Würden wir so nie aussprechen. Ja? Aber was im Kopf abläuft, das ist doch das Spannende und das Interessante. Und aus welcher Motivation heraus tun wir was? Und das ist das eine, die eine Richtung. Und ich sage Vertikale, weil das geht auch von unten nach oben, dass ich sage, oh, das, was der da oben gemacht hat, Boah, das würde ich auch gerne machen. Und das ist so dieser Neid, der einen auffrisst. Und das ist so ein, diese Vertikale des Teufels, die sehe ich hier so in diesem Text beschrieben. Ja? Wie gesagt, kein Dogma, ihr müsst das da nicht rauslesen, aber das ist das, was mir aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, das kann echt ein Thema sein. Ja? Weil es geht die ganze Zeit eben um diese Frage, um dieses Thema, betrüg dich nicht selbst. Wie ist das gemeint? Vers 6. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Also Güter geben. Also doch wieder heiliger Kommunismus. Oder? Es gibt auch die Erklärung, es geht da um das Pastorengehalt. Ja? Weiß ich nicht, passt Pastorengehalt jetzt so in diesem Kontext? Ich weiß, das Wort steht nicht da, ja, aber auch meint das das? Passt das überhaupt zu diesem Kontext? Oder beschreibt das vielleicht etwas anderes? Und was ist eigentlich mit uns, wo wir keinen Pastor haben, ja? Können wir das dann einfach ausstreichen? Ist das für uns nicht wichtig? Oder was meint es damit? Und es geht ja eigentlich in diesem ganzen Text und Kontext, geht es um den Heiligen Geist. Und vielleicht spricht dieser Vers, das ist eine Interpretation, die ich gelesen habe und da kann ich mich echt dazu stellen, vielleicht spricht er von einer Lerngemeinschaft. Wer im Wort unterrichtet wird, der gebe dem, der ihn unterrichtet, Anteil an allen Gütern. Wer sagt denn, dass mit Güter was Materielles gemeint ist? Vielleicht ist damit das gemeint, was wir leben, was wir auch in unserer Gemeinde kennen, nämlich, dass es nicht frontal ist, was im Unterricht passiert. Das, so wie es hier optisch aussieht, ist ja nicht das, was Gemeinde ist. Ja? Gemeinde ist ja Feedback. Gemeinde ist ja, der Heilige Geist ist in uns und der Heilige Geist zirkuliert unter uns. Und ich finde ganz stark und richtig super kann man das sehen im Bibelforum. Ja, deswegen sage ich persönlich, eigentlich ist Bibelforum für mich noch mehr Gemeinde als das, was sonntags bei einer Predigt passiert. Weil im Bibelforum, da zirkuliert der Heilige Geist. Ja? Da werden Leute inspiriert, da werden Geschwister inspiriert und man lernt gemeinsam. Und das ist so ein bisschen das, was ich so hier sehe. Ja? Also wenn der Heilige Geist zirkuliert, das war jetzt auch bewusst ein Werbeblock für Bibelforum. Ja? Also am Donnerstag 19.30 Uhr, wer wissen will, was Gemeinde ist, da auch hinkommen und sich das anschauen. Ich komme jetzt zum dritten Punkt. Worum geht es eigentlich? Also nochmal, worum geht es eigentlich? Rosine oder Rebe? Und da bin ich jetzt bei Vers 7 und 8. Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und Vers 8. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ich glaube, wir Deutschen haben ein Problem, weil ich glaube, wir sind echt fruchtfixiert. Ja? Also fruchtfixiert. Wir gucken immer auf Frucht. Das ist so voll unser Ding. Total fruchtfixiert. Und Frucht ist das Ergebnis. Ist ja überhaupt gar keine Frage, ist ja klar. Aber es ist doch eine spannende Frage. Wie kommt sie denn zustande? Wo kommt sie denn her? Jetzt kommt der zentrale Satz. Wenn ihr bis jetzt nicht aufgepasst habt, jetzt wird es sehr wichtig. Wir lesen hier vom Acker und wir lesen davon, dass etwas gesät wird. Es geht gar nicht um Frucht. Es geht um den Acker. Ich habe einen Kollegen, Thorsten. Der ist Banker, aber der ist auch Landwirt. Das heißt, der hat so im Nebenerwerb hat er einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und wirklich immer, wenn ich ihn frage, wenn die Wetterverhältnisse sind, so sind wie jetzt zu dieser Zeit, ja, wo man wirklich sagt, es ist zu trocken oder wenn es zu viel regnet oder irgendwas, wenn ich dann zu ihm hingehe und sage, Mensch, wie geht's denn dir eigentlich damit, ja? Wie sieht's aus mit deiner Ernte? Dann sagt er, ganz entgegen zu dem, was ein Landwirt sonst sagt. Also wir sagen zum Beispiel bei uns in der Bank, ein Landwirt wird mit einem Stein auf der Brust, kommt ja zur Welt. Warum sagen wir das? Weil Landwirte haben so eine Tendenz zu klagen, immer wieder, ja? Wie geht's dir? Oh, na, ist gar nicht gut. Wie läuft die Ernte? Oh, hör auf. Und die Preise? Ja, nee, ganz schwierig. So ein Stein auf der Brust, ja. Und bei ihm ist das ganz anders, weil egal, was für Wetterverhältnisse sind, ich frage ihn, wie geht's dir? Wie sieht die Ernte aus? Sagt er immer wieder, sieht super aus. Ja, warum? Aber es hat doch überhaupt nicht geregnet. Jetzt gerade wirklich, auch bei dieser Saison jetzt, ja, bei dieser Ernte. Es hat doch gar nicht geregnet. Er sagt da, das ist mein Boden. Das ist mein Boden. Und es ist tatsächlich wirklich so, dass das Wetter an dieser Situation tatsächlich eine untergeordnete Rolle spielt. Es gibt ganz unterschiedliche Böden, ja. Natürlich gibt es Böden, die sind besser und die sind schlechter. Aber bei ihm ist das wirklich so, dass er sagt, dieser Boden ist so gut, selbst bei diesem geringen Regen, den wir jetzt hatten in dieser Saison, sagt er, Ernte sieht gut aus. Ernte sieht gut aus. Und das ist so für mich so ein Bild, dass ich sage, welchen Acker beflügen wir denn eigentlich? Den geistlichen oder den fleischlichen? Den geistlichen oder den fleischlichen? Anja, würdest du bitte mal austeilen? Die Rosinen und die Trauben. Also ihr dürft da gerne naschen. Und habt bitte das Bild im Kopf. Rosine schlecht, Traube gut. Ja? Das ist so mein Bild. Ich hatte eigentlich auch die Rosinen ein bisschen bearbeitet. Ich habe gestern Abend ein bisschen was ausprobiert mit Salz und Hitze und Rosinen. Und heute Morgen, als ich die einsammeln wollte und euch verteilen wollte, ich hatte echt Angst, dass ich euch vergifte. Deswegen habe ich das nicht gemacht und habe einfach die einfachen, ekligen Rosinen genommen. Also, ich mache mal weiter. Die Frucht des Geistes ist nicht Einhaltung des Gesetzes. Und Einhaltung des Gesetzes, das ist dieser fleischliche Acker. Ja? Das ist vollkommen auf dem falschen Acker pflügen. Ja? Egal wie tief man pflügt, egal wie viel man umgräbt, egal wie oft man Unkraut jätet, ja? Am Ende des Tages, was wird bei rauskommen? Eine kleine, schrumpelige Frucht. Das ist das, was bei rauskommen wird. Deswegen ist für mich in diesem Thema Rosine oder Rebe, die Rosine ist dieses auf den fleischlichen Acker. Ja? Wir versuchen das aus unserer Kraft heraus und so weiter und so fort. Und jetzt kommt ein Punkt, wo wir von unseren Iranern, von unseren Persern, von unseren Afghanen, von unseren Leuten aus dem Orient etwas lernen können. Weil die orientalische Kultur, die ist wie? Die ist beziehungsorientiert. Und ich glaube, die gute Frucht auf dem richtigen Acker ist das Ergebnis der Beziehung zu Christus. Das ist das Ergebnis vom Heiligen Geist in unserem Leben. Dass er Raum genommen hat in unserem Leben. Und deswegen Rebe. Weil wenn ihr mal überlegt, das Thema Rosine oder Rebe, Rosine und Rebe kann man ja gar nicht vergleichen. Weil Rosine ist ja eine Frucht und Rebe ist ja nicht nur eine Frucht, da müsste man sagen Traube, ja, oder Weintraube. So. Und deswegen soll das dieses Beispiel bringen, ja? Es geht gar nicht um die Frucht, es geht um die Beziehung. Es geht um die Beziehung zum Weinstock. Wenn jemand eine Ausstrahlung hat, so eine richtig starke Ausstrahlung, dann sagen wir ja gerne, der hat Charisma. Ja? Boah, so wieder dieses Wandeln, ja? Der hat Charisma. Wo kommt denn das her? Da kannst du Motivationsbücher lesen, wie du willst. Ja? Ich glaube nicht, dass man das lernen kann. Ich glaube nicht, dass man charismatische Ausstrahlung lernt. Es gibt bestimmt Motivationstrainer, die sagen, ich bringe dir das bei. Das ist alles eine Frage des Preises. Aber ich glaube nicht, dass man das üben kann oder dass man das lernen kann. Und deswegen glaube ich auch, dass auf diesen Text bezogen man Frucht nicht rauspressen kann. Das führt zum Krampf. Falscher Acker heißt Frucht. Ja, so, ich mache jetzt Frucht. Ja, so richtig, richtig kräftig, krampfig. Und dann kommt da so eine Rosine bei raus. Ja, das, wo man so sagt, boah, jetzt habe ich hier 3 Tage gedrückt und was rausgekommen ist, ist eine Rosine. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, können wir das mal sehen? Also die Hölle ist real. Don't play being a Christian, because Satan doesn't play being the devil. Das heißt übersetzt, versuche nicht einen Christen zu spielen, denn der Satan versucht auch nicht einen Teufel zu spielen. Der Teufel ist real, der versucht nicht zu spielen, der ist der Teufel. Das heißt, es geht um echtes Christsein. Ja, versuch nicht zu spielen, zu schauspielen, zu tun, als ob du Christ wärst. Und dieses, das Bild kann wieder weg, danke, dieses Krampfige, dieses auf dem falschen Acker unterwegs sein, das ist der Versuch, Christ zu spielen. Ja? Ich verstehe, was richtig ist und was gut ist und dann boah, richtig so kräftig, ja? Und dann kommt so eine Rosine bei raus. Das ist es aber nicht. Echtes Christsein bedeutet Wandeln im Heiligen Geist. Das bedeutet, dass ich loslassen muss und dass ich meine Hand füllen muss. Ich gehe jetzt mal, es ist ja praktisch, dass wir hier mobil haben. Dass ich also nicht so pressen und Rosine, sondern dass ich sage, ich muss gefüllt werden. Ich muss erst was kriegen, bevor ich was geben kann. Und dass ich Beziehung habe zu Christus. Und dass der Strom des Heiligen Geistes wirklich durch mich durchfließen kann. Und dann mache ich sonst ist so Rosine, okay? Und so ist flupp. Und hier hängt so eine Beere. Versteht ihr? Das ist der Unterschied, den ich sehe. Das ist wirklich, dass es eine sprudelnde Quelle ist, ja, das ist ein anderes Bild dafür. Dass es wirklich durchfließen kann, ein fließendes Gewässer. Im Geist leben. Die Frage ist ja, aus welcher Motivation, aus welcher Kraft heraus tue ich denn etwas? Und da ruhig mal innehalten, anhalten und dem Geist wirklich Raum geben, weil wir haben dieses Leben durch den Heiligen Geist. Und geheiligtes Leben ist geheiligtes Leben nicht, weil wir das Richtige tun, sondern weil wir Beziehung zum Richtigen haben, weil der Richtige in uns wirkt. Es gibt zwei Begriffe, die ich kenne von Zeit. Das eine ist Chronos und das andere ist Kairos. Zwei griechische Begriffe. Und Chronos ist wirklich so dieses, oh, der Raschke hat heute schon wieder 5 Minuten überzogen. Das ist Chronos, ja. Ich wollte es bloß als Beispiel bringen, ja. Ich will nur sagen, das ist dieses rein nach der Uhr. Das ist dieses technische, dieses, ja, das ist Chronos, ja. Wir wissen genau, um welche Uhrzeit. Hat alles seine Berechtigung, aber es greift zu kurz. Kairos ist noch was ganz anderes. Kairos ist ein geisterfüllter Moment. Und das ist so eine Nummer, wo man so sagt, wo man vor einem Ergebnis steht und so sagt, was hat das Ergebnis mit mir zu tun? Ja klar, ich war dabei, ich war irgendwie der Kanal, aber das ist ganz offensichtlich das Werk des Heiligen Geistes in meinem Leben. Und das ist so, das ist was ich uns wünsche, ja, dass wir ein bisschen wegkommen vom Chronos und mehr so hinkommen zu diesem Kairos, ja, zu so einem geisterfüllten Moment, wo wir sagen, was für eine coole Frucht, wie ist die denn entstanden? Ach, ich stehe auf dem richtigen Acker, ich bin auf dem richtigen Acker unterwegs. Und dann passiert auch was total unrealistisch ist. Nämlich, dass trotz Dienst und trotz Arbeit, ja, Erfrischung stattfindet. Natürlich gibt es Dürrephasen und Phasen, wo es schwierig ist. Aber das sind doch Momente, wo wir die so uns im Kopf bleiben, wo wir sagen, ich habe gedient oder ich habe was gemacht, bin zum Gottesdienst gegangen oder zur Bibelstunde gegangen. Ich war eigentlich total platt. Aber ich bin erfrischt rausgegangen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Kairos. Das ist so ein geisterfüllter Moment. Ich tue etwas, wo man sagt, das ist eigentlich vielleicht anstrengend, ja? Aber es ist gar nicht anstrengend, weil der Heilige Geist fließt und zirkuliert. Und dann, was dann passiert, ist Freisetzung. Das ist Freisetzung, ja? Dass ich also Beziehung zum Richtigen habe, auf dem richtigen Acker unterwegs bin, freigesetzt werde und sage, was habe ich denn da für einen Aufwand gehabt? Das ist ja minimaler Aufwand, maximaler Ertrag. Amen.